Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 4. Dezember und heute feiern wir Geburtstag hier bei Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical. Es feiert seinen 65. Geburtstag Günther Hensler, der legendäre Chef von Hensler Klassik und Hensler Profil. Günther Hensler arbeitet seit 45 Jahren als Musikverleger. Er hat die Langspielplatte ebenso mitbekommen wie die Musikkassette, die CD und hat natürlich auch umgestellt auf Classic Stream. Naja, und was machen wir am Geburtstag? Wir rufen ihn natürlich an und wollen aus seiner Erfahrung lernen. Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Hensler.
Guten Morgen, Herr Brüggemann.
Herr Hensler, Ihr Geburtstagsjubiläum zeigt ja, wie groß Ihre Erfahrung in Sachen Musik ist. Sie haben eigentlich, bleiben wir mal bei den Medien, von der Langspielplatte über die Musikkassette bis zur CD und jetzt zum Streaming alles miterlebt. Ist das Geschäft im Kern eigentlich das gleiche geworden oder hat der Wandel der Medien das Musikgeschäft grundsätzlich im Kern verändert?
Das Geschäft hat sich schon sehr stark verändert. Also früher war es einfach sehr trägerbasiert, ja, sei es jetzt über Langspielplatten oder davor auch Shellac. Ja. Das lief ja alles in Wellen. Dann kam die Musikkassette, die vor allem durchs Auto vermutlich sehr gefragt war. Und dann die Umstellung auf CD. Heute müssen sie vor allem digital unterwegs sein. Und da bin ich mir bei meinen unabhängigen Kollegen nicht immer ganz sicher, ob sie die Chance darin auch wirklich so vollumfänglich erfasst haben.
Ja. Die Chance, sagen Sie. Also weil viele Kollegen sagen ja, es ist eigentlich, oder gerade auch der Klassikbetrieb sagt, durch Streaming sind wir in unserer Nische gefährdet, weil sie sich einfach auch als nicht rentabel darstellt. Sehen Sie das auch so?
Die Digitaleinnahmen sind stabil und die sind auch durchaus spannend. Allerdings, wenn man früher in der BWL von der Pareto-Regel sprach, 80-20, ist heute eher 90-10. Das heißt, mit 10% der Aufnahmen macht man 90% vom Umsatz. Die laufen dann wie verrückt. Und das sind häufig Dinge, die auch schlecht prognostizierbar sind. Ja. Aber der Markt ist spannend. Allerdings gebe ich zu, dass natürlich durch das Kippen der 1000 Stream-Regel pro Jahr bestimmte Komponisten fast aussortiert werden. Also wenn sie 1000 Streams pro Track brauchen und denken mal an eine Bruckner-Sinfonie, die 20 Minuten geht, dann muss im guten Fall der Hörer 20.000 Minuten beim Bezahlabo dranbleiben. Da kriegen sie 0,003 Cent.
Ja. Krass, ja.
Wenn das werbefinanziertes Abo ist, dann können sie nur zwei Nullen dazwischen machen.
Ja, Wahnsinn. Ja, das sind natürlich, und das verändert dann natürlich schon das Musikhören. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ich kenne mich in den Zahlen nicht ganz so gut aus, aber ich sehe schon oder höre auch immer wieder, dass gerade in der Klassik dann auch die langfristigen Sachen gut laufen. Das heißt, wenn Sie eine Aufnahme haben, die nicht nur eben nach Pop-Kriterien einen Monat lang gut läuft, sondern über die Jahre hinweg gut läuft, funktioniert das. Und das war ja eigentlich schon auch ein Denken der Langspielplatte, als man ins Studio gegangen ist, als man sich noch wirklich Mühe gegeben hat mit Aufnahmen. Und dafür stehen ja eigentlich auch Labels wie Ihres, dass man sagt, wenn wir was produzieren, dann ist das High Quality und dann ist das nicht jetzt sozusagen für den Classic-Pop-Markt, weil wir da einen Star haben, der jetzt ein halbes Jahr lang gehypt wird, sondern Sie nehmen schon für immer auf, oder?
Ich nehme für immer auf, aber der Wert eines physischen Trägers hat sich verändert. Sie konnten in den 80er und 90er Jahren damit wirklich gutes Geld verdienen. Die Zeiten sind vorbei. Der Wert eines physischen Trägers ist eher, dass wir Künstler dokumentieren und ins Schaufenster stellen. Also wir schaffen Öffentlichkeit.
Das heißt, es ist eigentlich ein Marketing-Tool geworden. Also die CD ist eher Marketing für Künstlerinnen und Künstler als Einnahmequelle für Produzentinnen und Produzenten?
Na gut, wir machen natürlich immer Leuchtturmprojekte, wo tatsächlich auch noch große physische Umsätze dagegen stehen. Und wir haben natürlich nach wie vor physische Kunden, die wirklich gute Umsätze machen. Ja? Also überhaupt keine Frage, aber man muss natürlich die Entwicklung der Kurve sehen und die ist natürlich für den physischen Tonträger eher ungünstig.
Weil auch der letzte physische Tonträger ja auch wirklich, also für mich jedenfalls, relativ unsexy war. So eine CD, man sieht das ja auch, junge Menschen kommen eher wieder zu einer Langspielplatte, als dass sie noch eine CD kaufen. Und ich finde auch, mit der CD hat man wirklich so den unattraktivsten und unhaptischsten und unsensitivsten Tonträger gehabt, den man überhaupt sich vorstellen konnte. Das war eigentlich eine Sackgasse, oder?
Naja gut, wir haben da ja schon Werte geschaffen, wenn Sie mal denken an die großen Editionen wie die 475 Jahre Staatskapelle Dresden,
ja,
oder die Fritz-Busch-Box, wo das Editorial bestimmt so wichtig ist wie das aus Polycarbonat gespritzte CD-Scheibchen.
Ja. Ja, absolut. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was Sie da schon alles geleistet haben. Aber ja, genau, diese Sinnlichkeit ist natürlich schon eine große Frage. Wenn wir perspektivisch auf Ihren 65. Geburtstag nochmal abspielt, Sie haben ja den ganzen Laden eigentlich übernommen, eher so als Buch- und Notenverlag, als evangelischen Verlag und haben das zu einem Klassik-Label entwickelt. Wie kam es eigentlich dazu? War das Ihre persönliche Leidenschaft zur Musik?
Naja gut, wenn Sie die Familiengeschichte sehen, mein Opa war Komponist für geistliche Lieder, der im spätromantischen Stil geschrieben hat und dann keinen Verleger fand und zum Selbstverlag gegriffen hat. Mhm. Ja. Und mein Vater hatte das dann ausgebaut, also ich sage jetzt mal mit extrem erfolgreichen Liederbüchern, die neben dem Gesangbuch über 1 Million Mal verkauft wurden. Mhm. Und hatte aber durch seine Notenausgaben dann natürlich auch großen Zugang zu den Verlegerkollegen, Musikwissenschaftlern. Die habe ich als kleiner Bub schon erlebt. Ja, das könnte ich in den runterbeten, wenn ich da alles schon kennengelernt habe. Okay. Das ist natürlich ein super großes Privileg. Und ich hatte damals festgestellt, mein Vater hatte die Bach-Kantate gekauft, mit Rilling schon mal die geistliche Musik der Bach-Familie aufgenommen. Das war 1976. Hat sich aber eigentlich finanziell dran verhoben gehabt. Und damals habe ich dann meine Aufgabe als Sohn darin gesehen, ihm zu helfen, den Vertrieb aufzubauen. Mhm. Und gut, musikaffin war ich schon als kleines Kind. Ich würde sogar vielleicht einen Schritt weiter gehen, musikverrückt, ja.
Wie sind Sie denn da aufgewachsen? Sind Sie im Rahmen dieser Kirchenmusik aufgewachsen oder im breiteren Feld von klassischer Musik?
Also im Unterschied zu vielen meiner Kollegen habe ich beides schon früh erlebt. Also bei uns zu Hause liefen die Platten von Karl Richter rauf und runter. Mhm. Aber auch Keith Jarrett, ja. Okay. Also von daher kann man das gar nicht so ganz genau ausloten, ja. Also aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn man breit aufgestellt ist, was Musik angeht, ja.
Im Gegenteil. Es kommt einem dann ja wahrscheinlich zugute. Und das bestimmt dann wahrscheinlich ja auch, wie Sie Ihre Kataloge aufgebaut haben. Kommen wir da mal zu. Also es gibt ja diese großen Sammlungen und kompletten Werke, die Sie im Laufe Ihres Lebens eingespielt haben. Ich glaube, 172 CDs, glaube ich, sind alle Bach-Werke.
Ja,
genau, dann haben Sie noch Karl Philipp Emanuel Bach, dann haben Sie Mendelssohn Bartholdy, Bruckner, Gustav Mahler. Also alles komplett. Ist das, muss man sich das vorstellen, wie so ein Sammler, der sagt, ach, das fehlt mir noch, das brauche ich jetzt? Oder was hat Sie da getrieben, diese, vor allen Dingen für diese Komplettedition?
Also jetzt bei Bach war es tatsächlich das, dass ich wusste, mit den Bach-Kantaten hatten wir schon mal einen Grundstock da. Ja. Und weil ich auch wusste, dass Rilling konnte die breite Masse für Bach elektrisieren. Ja. Der hat Vorarbeit geleistet, von der dann später Leute wie Reinhard Goebel und wer nicht alles extrem profitiert hat.
Absolut, ja.
Und ich wusste, dass er natürlich in diesem Bereich Kompetenz hat und auch, ich sag mal, ganz schwäbisch monetär gut verkauft hat.
Ja, nicht unwichtig, und, ja.
Ja, also Sie können sich das immer nur leisten, wenn Sie dann auch dafür Kunden finden, die an Geld auszugeben. Ja.
Das ist die Bach-Geschichte. Und dann ging es aber weiter mit Karl Philipp Emanuel Bach, wo Sie dann gesagt haben, den will ich auch noch haben.
Naja gut, da war es aber eine ähnliche Ausgangsbasis. Die Anna-Maria Markowina hat die ganzen Tastenwerke eingespielt gehabt, ja. Und damit waren schon mal 26 CDs da. Und dann hatten wir natürlich im Backkatalog X Aufnahmen, Magnificat und so weiter, was schon vorhanden und aufgenommen war. Und dann zu sagen, okay, gut, wir stellen was hin, was bisher noch keiner so hinbekommen hat. Ja, das reizt mich. Mal abgesehen davon finde ich die Musik einfach auch, sie macht Spaß. Ich liebe das im Auto, wenn ich unterwegs bin, die Klavierkonzerte von C.B. Bach anzuhören. Ja, das ja, ist fantastische Musik. Ja.
Das ist so eine Sache, auch die
ja. Updates machen, die Anfang 2025 kommt, das wird dann eine CPE-Bach mit Box mit über 70 CDs. Also einen kompletteren wird nie jemand mehr hinbekommen.
Wahnsinn. Ja, aber das, wenn wir über Tonträger und das, den Wandel des Hörens sprechen, das ist ja auch sowas, also durch dieses Streaming kann ich schon etwas entdecken, was ich vorher vielleicht so nicht entdeckt habe. Auf der anderen Seite fehlt ganz vielen Leuten die Muße. Also wer setzt sich abends noch hin und hört eine Schallplatte? Ja, also dieses ich setze mich hin, 20 Minuten Schallplatte, dann drehe ich die um, dann höre ich 20 Minuten die nächste Seite. Das hat man ja früher zelebriert. Glauben Sie, dass in unserer verrückten, schnellen Zeit überhaupt noch das Publikum dafür da ist, Neues zu entdecken und das, was Sie sagen, in der Autofahrt zu sagen, oh, das hat dieser Karl Philipp Emanuel auch geschrieben, das wusste ich gar nicht. Merken Sie, dass da noch ein Bedürfnis für da ist oder schwindet das gerade?
Schwer zu sagen. Also wir sind ja interessanterweise selbst auf dem TikTok-Kanal unterwegs mit Musik.
Ja.
Wobei ich sagen muss, das macht das junge Team. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Medium, was mich persönlich in Ansätzen interessiert. Ja, aber ich denke, da mal spielerisch was auszuprobieren, macht Sinn. Ja. Und ich halte es da ein bisschen mit Hegel. Jede Sache geht schwanger mit dem Gegenteil. Ja. Mhm. Also sind dann manchmal die ich sag mal, schnelle Sequenz und Reduzierung und dann wird plötzlich der Inhalt irgendwann später doch wieder wichtiger. Da koppel ich mich eigentlich von mittelfristigen Tendenzen eher ab.
Ja, aber vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept. Ne? Also wir sehen das ja, es gab viele Labels, die Inhaberbetrieben waren, da sind nicht so wahnsinnig viele übrig geblieben. Also Ihre Kontinuität ist schon beeindruckend. Wie haben Sie das geschafft? Was ist das Rezept dafür? Gerade eben nicht für das Jetzt zu produzieren und in der Hegelschen Dialektik zu bleiben und auch das neugierig auf das Gegenteil zu sein? Oder wie würden Sie heute sagen, so haben Sie überhaupt diesen langen Atem gehabt?
Naja gut, also es ist ein super Privileg, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Ja. Und wie gesagt, Musik hat mich immer interessiert. Von daher war ich in diesem Bereich auch sehr gut aufgehoben. Also ich wäre kein Mann, der jetzt in einem Büro der Großverwaltung aufgeht. Ja. Also ich mache auch gern mal verrückte Sachen und freue mich dann, wenn ich mit Musikern unterwegs bin und im Backstage-Bereich und wir feiern dann in den Abend rein. Das ist doch was Fantastisches, ja. Und also ich sehe ja, ich bin ein sehr frequenter Konzertgänger, ja. Mhm. Und ich sehe ja durchaus, wenn Sie da nach Stuttgart in die Oper gehen, das ist ja kein altes Publikum, da hat es ja sehr viele junge Leute oder selbst bei Rademann mit der Bachakademie, der einen Turnaround da geschafft hat. Ja. Mhm. Und die Gefahr ist immer ein bisschen, dass wenn Dirigenten älter werden, das Publikum mit älter wird. Ja. Aber eigentlich verwalten wir den Schatz von wunderbarer Musik von Jahrhunderten. Mhm. Und schöne Melodien kriegen sie nicht tot.
Naja, aber das zeigt ja, dass man auch immer wieder sozusagen, wenn Sie sagen, die Fans bleiben, altern mit ihren Stars, das ist ja, das hat man ja, weiß ich nicht, bei den Rolling Stones auch eigentlich, ja. Und ich war vor kurzem im Element of Crime Konzert und war ganz erschrocken, dass die alle 50 waren, die da waren, weil ich habe gedacht, das sind auch irgendwie junge Leute. Das zeigt aber ja gerade, dass man, wenn man so ein Unternehmen hat wie Sie, auch immer wieder neu denken muss. Und Sie haben es eben schon gesagt, TikTok überlasse ich den jungen Leuten. Das scheint dann aber auch wichtig zu sein, zulassen zu können und wenigstens jemanden zu haben, der den neuen Markt kennt, oder?
Ja, wobei mich macht wahrscheinlich eins aus, dass ich inhaltsverliebt bin, aber auch Marketingmann. Mhm. Und wenn das nur auf die eine oder auf die andere Seite kippt, wird es immer ein bisschen fragwürdig. Ja? Mhm. Also in der Boomzeit der CD hatten sie lauter Marketingleute im Musikbusiness drin. Mhm. Ja? Denen war es eigentlich egal, ob sie Zahnpasta oder Musik verkaufen. Mhm. Ja? Das war mir nie egal.
Was auch dann bedeutet, dass die Künstlerinnen und Künstler einem nicht egal sein dürfen, ne? Weil das war ja in dieser Zeit des Marketings der CD auch so, dass da wurde ein Star geboren und der leuchtete mhm. dann 5 Wochen und dann wurde der nächste Star geboren. Bei Ihnen fällt auf, dass es auch eine wahnsinnige Kontinuität mit Künstlerinnen und Künstlern gibt. Ist das wichtig, gemeinsame Wege zu gehen, auch Krisen zu überstehen manchmal?
Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Zeit mir da entgegengearbeitet hat, ja. Also in der Boomzeit der CD war das Geld natürlich häufig ausschlaggebend. Und da konnte ein Konzern, der am Aktienmarkt notiert war, natürlich sehr schnell sehr große Summen aufbieten, denn auch für Marketingkampagnen. Heute ist den Künstlern eigentlich wichtig, einen stabilen Partner zu haben, der versteht, was sie ausmacht, ja. Mhm. Also nichts schlimmer wie für einen Künstler, wie er ruft bei der Plattenfirma an und die kennen seinen Namen gar nicht, ja. Oder machen Repertoirevorschläge von Zeug, was ihn aber wirklich in Ansätzen nicht interessiert, ja.
Was würden Sie den Künstlerinnen und Künstlern raten? Also wie findet man denn heute noch jemanden, der einen verlegt? Was muss man denn dafür haben? Wie entscheiden Sie, ob man langfristig mit jemandem zusammenarbeiten will?
Naja, gut. Also erstmal müssen Sie im Zweifelsfall gar nicht hören, sondern Sie gucken mal geschwind an, was jemand macht.
Okay.
Und dann kennen Sie ja.
Also Sie googeln erstmal.
Na gut. Also wenn ich irgendwo reinhöre, höre ich natürlich innerhalb von den ersten Takten, wie viel geschnitten wurde. Ja.
Okay.
Das kann ich auch machen, aber meistens mache ich beides gleichzeitig. Ich lasse die Musik laufen und
höre. Okay.
Ja. Wobei ich bin oft erstaunt, wenn ich Freunde, die regelmäßige Konzertgänger sind, im Anschluss an ein Konzert dann frage, wie sie die Leistungen inhaltlich bewerten. Ja. Es sind ganz wenige, die wirklich so diese Feinheiten hören, um dann schlussendlich bewerten zu können, wie groß ist das Potenzial. Und also mein Vorteil ist natürlich auch, dass ich so vernetzt bin, dass mir ein Klavierprofessor anruft und sagt, hören Sie sich mal die Dame an, das ist die begabtesten meiner Schülerinnen. Mhm. Überlegen Sie doch, ob Sie da nicht was tun können. Und wenn ein namentlich auch Ihnen bekannter Klavierprofessor bei Ihnen anruft, ja, mit diesem Hintergrund, mhm. da hören Sie genau zu, ja. Mhm. Da wissen Sie, da kommt jetzt nichts. Ja. Halbgares rüber, ja.
Also man kann sagen, Qualität steht am Anfang, aber muss es da inzwischen auch mehr geben, um noch was zu verkaufen? Oder ist das einzig ausschlaggebend für Sie, die Qualität, die musikalische?
Die Qualität ist nicht das einzig Ausschlaggebende. Also Sie müssen natürlich schon auch eine gewisse Konzerttätigkeit als Künstler mitbringen. Mhm. Beziehungsweise ich bekomme dann mit beim bekannten Pianisten der Deutschen Grammophon, wo ich vorgeschlagen habe, denn da könnte man doch mal mehr machen, also im Gespräch mit meinen Kollegen, mhm. die mir dann sagen, nee, der ist viel zu sensibel, denn das können wir dem gar nicht zumuten.
Okay.
Das ist dann natürlich bei aller Qualität dann trotzdem irgendwie bloß eingeschränkt vermarktbar.
Okay, also da geht es dann doch, wie Sie gesagt haben, Qualität und Marketing muss schon noch einhergehen miteinander.
Ganz genau.
Mhm. Ja. Ich würde gerne nochmal auf ein Projekt zurückkommen, was ich auch spannend finde, haben Sie eben schon erwähnt, Staatskapelle Dresden. Da haben Sie irgendwann eine Bande geschlagen und nicht nur das aufgenommen, was jetzt passiert, sondern Sie sind auch wirklich hinabgestiegen in die Archive. Was fasziniert Sie an so einer Auseinandersetzung mit einem Orchester und seiner Geschichte?
Naja gut, die Staatskapelle ist natürlich ein gutes Beispiel von exzellenter Musiktradition, Uraufführungstradition, wenn Sie dann Wagner Strauß denken, ja, mhm. von Weber. Und ist natürlich auch ein Spiegel der Zeit, der politischen Zeitgeschichte, wenn Sie an die Ost-West-Geschichten mhm. denken, welche Dirigenten dann rüber durften und wer dann was wie gemacht hat und so weiter. Also es gibt wenige Orchester, die eine größere Tradition haben wie die Staatskapelle Dresden, ja. Mhm.
Die Wagners Wunderhafe. Ich finde, das ist ja auch ganz interessant. Also wenn man auf der einen Seite redet, man eben von den Werken Bachs oder Karl Philipp Emanuel Bachs oder so. Und dann macht man aber auch eine Edition, die einfach wirklich einem Orchester gewidmet ist, wo sie auch das Orchester ja kennenlernen. Das sind dann ja wirklich auch neue Perspektiven auf klassische Musik. Man kann eben, man kann einen Interpreten anhören, man kann einen Komponisten ausleuchten, aber ein Orchester auszuleuchten, erzählt dann schon nochmal ganz andere Geschichten, oder?
Das erzählt ganz andere Geschichten und es ist ganz anderes Repertoire. Also ich hatte ja eigentlich bei Hensler Klassik, ja gut, mit Sir Neville Merrin und der Academy hatten wir schon auch sinfonisches Werke, Schumann-Sinfonien und so weiter. Aber diesen großen Block, Bruckner, Mahler und so weiter, war ja praktisch nicht vorhanden. Ja. Das fand ich jetzt durchaus spannend, mich dem zuzuwenden. Mal abgesehen davon, ich glaube, wenn Sie Bruckner lieben, das hat immer auch mit reifem Hören zu tun irgendwie. Mhm. Also das erschließt sich nicht immer mit 20 Jahren schon.
Ja, ist klar. Ist klar. Wo ich immer wieder ein bisschen irritiert bin, vielleicht können Sie mir das noch einmal erklären, ist, wenn ich dann gucke, was eigentlich unter Ihrem Namen subsumiert wird. Da gibt es auf der einen Seite Hensler Profil und dann gibt es Hensler Klassik. Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie Profil, die Edition Günter Hensler sozusagen selbst gegründet und dann haben Sie irgendwann Hensler Klassik wieder zurückgekauft. Wo war denn das zwischendurch?
Naja gut, wir sind ja 6 Kinder und der Hensler Verlag ging irgendwann in einer Stiftung christlicher Medien auf.
Aha, okay.
Und ich war da zwar damals operativ noch mit an Bord, aber der Hintergrund dieser Stiftung war eher kalvinistisch oder ist kalvinistisch. Ja. Mhm. Und im Kulturbereich ist das nicht die allerbeste Voraussetzung. Und irgendwann habe ich mir gesagt, also will ich mich jetzt noch weiter kenntnisfrei beraten lassen und habe dann mein eigenes Ding gemacht. Ja.
Verstehe. Ah, dann haben Sie sozusagen den Rest dann wieder angedockt später.
Ja, die haben dann irgendwann gemerkt, dass das bei Ihnen gar nicht wirklich ins Portfolio passt. Und also wenn Sie in unserem Bereich nicht die Leidenschaften, die Liebe für die Musik mitbringen, können Sie es eigentlich vergessen.
Ist klar. Aber da ist es bei Ihnen ja auch ganz gut aufgehoben. Sagen Sie zum Schluss, wenn man zurückschaut auf diese ganze Tradition, auf diese ganze Entwicklung, die man ja mitgemacht hat, durch die man wahrscheinlich immer im Moment geschleudert wurde auch, weil diese Trends entstehen ja. Aber so nach 65 Jahren guckt man mal, macht man mal so Pause und guckt zurück. Das ist ja das eine, was wir jetzt auch gemacht haben. Das andere ist, dass man sagt, wie motiviere ich mich eigentlich für das, was kommt? Wie orientieren Sie sich denn jetzt in die nächsten 65 Jahre?
Ja, genau, das ist ein guter Ansatz. Sie wollen Gottes Gnade keine zu engen Grenzen setzen.
Ja, genau, als ein guter Calvinist. Ja.
Na gut, ich schaue schon sehr genau in die Zukunft, also mit Überlegungen, was wird KI für unsere Branche bedeuten, ja, was wird es für meine Künstler bedeuten, ja, und am Anfang dachte ich, naja gut, neue Musik zu schaffen, selbst wenn sie bekannte Namen haben, wie Penderecki oder Sofia Kubaitulina und die Werke bekannt zu machen, das war schon immer ein großer Aufwand, obwohl die Marke bekannt war. Unter dem Aspekt war ich relativ relaxed, ja, aber es gibt natürlich andere Aspekte, die man sich überlegt. Beispielsweise, was passiert, wenn Spotify auf die Idee kommt, mit meiner Musik zu trainieren, um dann diese KI-produzierte Musik selber auf die eigenen Playlisten zu stopfen? Da wäre es.
Was wahrscheinlich schon passiert, oder? Also, das, da gibt es doch schon auch die ersten Klagen, glaube ich, dass man gar nicht weiß, was in dieser Blackbox KI drin ist. Wer weiß, ob da nicht auch eine Hensler-Klassik- oder Hensler-Profilaufnahme dabei ist.
Das weiß man nicht, aber also wenn man weiß, dass Spotify als Gesellschaft die Universal, also Deutsche Grammophon, Sony, BMG und Warner hat, das wäre natürlich exakt deren Interesse auch nicht. Ja. Mhm. Aber man muss natürlich wissen, dass Spotify, die interessieren sich fürs nächste Album von Taylor Swift, da ist Klassik ziemlich nachgeordnet. Ja. Da bin ich der Exot.
Aber was bedeutet das denn, dass Sie Interesse an KI haben? Also wo sehen Sie denn da die Entwicklung? Was bedeutet das für Ihren Betrieb, für Ihre Labels?
Also ganz genau absehen kann das noch keiner. Das wird ja auch davon abhängen, wie rechtliche Reglementierungen in Zukunft stattfinden. Ja.
Aber Sie gehen, also der Gedanke ist schon zu sagen, was passiert eigentlich mit dem, was wir aufgenommen haben, durch KI, um was Neues zu generieren? Das ist die Grundfrage?
Ganz genau, ja. Wobei, also ich habe jetzt keine Sorge, dass durch KI eine neue Matthäus-Passion komponiert wird. Ja.
Leider nicht, ja, leider nicht. Ja.
Wäre zwar super spannend, aber das wird nicht passieren. Aber also ich sag mal, bei Funktionsmusik, im Aufzug oder was auch immer, würde nicht ausschließen, dass das Einsatz findet. Ja.
Aber was bedeutet das für Sie, dass Sie sagen, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht über den Tisch gezogen werden? Wir müssen sozusagen da unsere Rechte einklagen? Ist das das, was die Perspektive ist?
Naja, da würden Sie meine Möglichkeiten überschätzen. Also ich werde sicherlich nicht mit Apple in einen juristischen Krieg ziehen. Ja. Da fällt mir schlichtweg das Pulver dazu. Ja. Also, aber man guckt natürlich, dass man Bündnisse schließt. Ja. Deshalb bin ich ja auch einer, der immer gerne im Gespräch mit meinen Konzernkollegen ist. Ja. Manche meiner unabhängigen Kollegen denken, wenn es den Konzernen schlecht ginge, ging es ihnen besser. Das halte ich von groben Unfug. Ja. Also da gibt es ja doch breite gemeinsame Interessenslagen. Und da gehört zum Beispiel die Reglementierung von KI-Musik dazu. Ja.
Kommen wir nochmal, wenn wir auf die Perspektive kommen, auf das Inhaltliche. Also es kann ja nicht nur die Perspektive sein, zu sehen, dass man KI einfängt, sondern es gibt mit Sicherheit auch noch Herzensprojekte, wo Sie sagen, ich, Günter Hensler, das will ich noch unbedingt machen. Was ist denn das? Was wäre denn das Geburtstagsgeschenk zum 70.
Also wäre zum Beispiel eine Matthäus-Passion in der Mendelssohn-Bearbeitung.
Okay.
Die habe ich nämlich bisher nicht im Katalog. Und da ich beide Komponisten unglaublich verehre, wäre das noch was super gut passen würde.
Das kann ich Ihnen leider nicht schenken, da muss ich mir was anderes überlegen. Aber ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch, wo wir ein bisschen zurückgeguckt haben in Ihre ganz, ganz lange Arbeit im Weinberg der klassischen Musik und auch gehört haben, was so die Herausforderungen der Zukunft sind. Vielen herzlichen Dank, Herr Hensler.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Brüggemann.
Günter Hensler, was für eine Erfolgsgeschichte. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, wir haben euch mit diesem Gespräch ein bisschen inspiriert. Gerne redet drüber, teilt es, denn guten Morgen kann man natürlich auch auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause noch immer hören. Alle aktuellen Themen zur Welt der klassischen Musik gibt es wie immer täglich auf backstageclassical.com. Dort lesen wir uns, hier hören wir uns. Macht's gut, bis bald.